Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Verwalterberater. Heute habe ich einen Gast, auf den ich sehr stolz bin, dass er sich dazu bemüht hat, bei mir reinzukommen, Dr. Rainer Braun. Rainer, ich kenne dich, also wir haben gerade schon ein bisschen geredet, ich kenne dich seit ungefähr einem Dreivierteljahr und du bist, soll ich das so sagen, der Chef von Empirica, einem Statistikunternehmen hier aus Berlin.
Ja, Wirtschaftsforschungsunternehmen, würde ich sagen. Da macht man natürlich auch Statistik, aber als Statistiker steht man immer so als Erbsenzähler da, als Kleinkarierter. Wir versuchen das schon ein bisschen eleganter zu machen.
Aber also warum ich gerade auf dich bekommen bin und jetzt so ein bisschen Spoiler, ich denke, dass wir vor allem heute Berlin-Themen besprechen, aber es gilt, glaube ich, auch fürs gesamte Bundesgebiet. Du beschäftigst dich schon mit Mietspiegeln auch und wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann hast du auch so einen schönen Spruch, ich müsste ihn jetzt ablesen, ich kriege nicht hin, dass du nicht nur gerne recht hast, sondern das auch statistisch belegst, sozusagen.
Genau, mit der richtigen Begründung.
Ja, das heißt, du beschäftigst dich halt wirklich mit der Thematik hinten rein. Warum ist etwas so? Und du kriegst, also ich als Verwalter, Eigentümer, habe mit diesem Berliner Mietspiegel seit jeher irgendwelche Probleme, weil ich glaube, dass er bestimmte Sachen verzerrt darstellt. Er soll ja gar nicht die Marktmiete, sondern die ortsübliche Vergleichsmiete darstellen. Also auch da Spoiler, es wird heute, glaube ich, relativ rechtlich und statistisch. Aber ich glaube, das ist ganz interessant, das mal auseinander zu klamüsern, weil wenn ich gucke, bekomme ich ja für 8 Euro in Berlin Innenring eigentlich, wenn ich suche, keine Wohnung.
Ja, das Problem ist halt bei einem Mietspiegel, es gibt gesetzliche Vorgaben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Berliner Spezialitäten und beides führt halt zu einer bunten Mischung. Die gesetzlichen Vorgaben führen schon mal dazu, dass der Mietspiegel halt einfach ein Zwitter ist. Ne? Ist weder Mann noch Frau. Warum? Es gehen halt sowohl erhöhte Bestandsmieten als auch Neuvertragsmieten ein. Und jetzt ist es ja so, Neuvertragsmieten ist ja das, was ich als Volkswirt auch als Marktmiete bezeichnen würde, nämlich das, was halt aktuell am Markt verlangt wird. Aber schon da sind im Mietspiegel vom Gesetzgeber Grenzen gesetzt, weil es gehen halt auch die Neuvertragsmieten ein, die schon bis zu 6 Jahre alt sind. Somit ist es also so ein bisschen ein Blick in den Rückspiegel. Was man vielleicht noch akzeptieren könnte, weil natürlich ist der Mietspiegel, oder nicht natürlich, aber er erfüllt halt schon auch so ein bisschen so die Funktion einer Bremse, dass eben die aktuelle Marktmiete nicht 1:1 reingeht, sondern auch diese älteren Marktmieten. Aber fataler wird es dann eben noch dadurch, dass auch die erhöhten Bestandsmieten mit eingehen. Ja, auch die natürlich wieder aus den letzten 6 Jahren. Und jetzt ist es halt so, eine Neuvertragsmiete, wenn sie jetzt nicht reguliert wäre in Berlin, wäre ja eher so bei einer Größenordnung 14, 15, 16, 17, 18 Euro. Eine Bestandsmiete ist oft noch unter 10 Euro. Wenn ich die beiden in einen Topf schmeiße, da kann halt nur ein Zwitter rauskommen. Ne? Das ist dann weder eine Bestands- noch eine Marktmiete. Das ist halt ein Konglomerat aus irgendwie beidem. Und jetzt wird es ja leider noch schlimmer. Es ist halt nicht nur so, dass diese niedrigen erhöhten Bestandsmieten, die können ja höchstens so hoch steigen, wie der letzte Mietspiegel ausgewiesen hat für das entsprechende Segment. Ne? Das heißt, eine Bestandsmiete darf ich ja erhöhen, höchstens 15% in 3 Jahren, aber höchstens so viel, wie der Mietspiegel hergibt. Das heißt, in den neuen Mietspiegel können ja nur solche erhöhten Bestandsmieten einfließen, die höchstens so hoch sind wie der alte Mietspiegel. Ja, dadurch kann der Mietspiegel sich gar nicht bewegen. Bis vor 10 Jahren hat der Mietspiegel sich trotzdem gut bewegen können, weil ja die Neuvertragsmieten auch erfasst wurden. Aber jetzt wissen wir ja, die Neuvertragsmieten sind seit 2015 ja auch reguliert, ne, dürfen höchstens 10% über dem Mietspiegel, also über der ortsüblichen Vergleichsmiete sein. Das heißt, ich habe jetzt 2 Arten von Mieten, die in den Mietspiegel einfließen, in den neuen. Die einen sind höchstens so hoch wie der alte Mietspiegel und die anderen sind in der Theorie höchstens 10% drüber. Ja, Jetzt weiß man auch aus anderen Städten, die Mischung ist meistens 50-50. Aber wenn also die Hälfte höchstens so hoch ist wie der Mietspiegel der Alte und 50% sind höchstens 10% drüber, dann ist es im Mittel 5% drüber und mehr nicht. Ja? Und 5% drüber heißt dann alle 2 Jahre, weil nur alle 2 Jahre wird ja ein Mietspiegel neu erstellt. Das heißt, die Mietspiegelmiete kann dann in der Theorie nicht mehr als 2,5% im Jahr steigen. Ja? Und deswegen kann eine Mietspiegelmiete eigentlich nur zufällig eine Marktentwicklung nachzeichnen. Ja? Aber nicht absichtlich, weil es fließen ja gar keine Marktmieten ein. Das ist das allergrößte Problem. Also seit eben die Mietpreisbremse gilt und seit eben auch neue Vertragsmieten reguliert sind, spiegelt ein Mietspiegel halt in keiner Weise mehr die Marktmiete wider.
Das führt aus meiner Sicht zu mehreren. Also einmal das, was du ja gerade sagst, ist ja nicht nur Berlin-spezifisch, sondern gilt prinzipiell auch für Hamburg, München, Köln, überall, wo ich einen Mietspiegel habe. Berlin hat ja einmal dann noch aus meiner Sicht die Besonderheit, dass wir dieses sozialistische Experiment Anfang dieser Dekade hatten mit einem Mietendeckel, wo wir ja gar nicht, wo uns ja vorgegeben worden ist sogar, das ist die Höchstmiete. Und das sind ja, so wie ich dich verstanden habe, auch Mieten, die jetzt immer noch mit einfließen, weil ja damals als Neumiete eine noch viel niedrigere Miete mit reingekommen ist, was ja eigentlich dazu führt, dass ich diesen Mietspiegel aus meiner Sicht gar nicht anwenden kann, weil er ja nochmal künstlich vor 5-6 Jahren nach unten gedrückt wurde.
Ja, theoretisch ist es ja so, dass Sozialwohnungen, deren Mieten nicht einfließen dürfen, weil die sind ja eben halt durch Subventionen künstlich gedeckelt. Jetzt die Mieten der kommunalen Wohnungsunternehmen sind jetzt natürlich nicht direkt durch Subventionen gedeckelt, aber natürlich durch politische Vorgaben gedeckelt. Insofern als Ökonom würde ich sagen, wenn ich eine ortsübliche Vergleichsmiete oder eine Marktmiete messen will, darf ich eigentlich keine Mieten in einem Mietspiegel berücksichtigen, die durch politische Vorgaben reguliert sind oder durch selbst auferlegte, aber politisch natürlich vorgedachte faktische Mietpreisdeckel bei den kommunalen Unternehmen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit. Welches Ausmaß diese Mieten haben, die noch aus der Mietendeckelzeit auch kommen und besonders niedrig sind, welchen Anteil die im Mietspiegel haben, kann ich nicht sagen. Die werden sicherlich nicht in allen Tabellenfeldern auftauchen, sondern nur in bestimmten Tabellenfeldern, erklären dort aber auch dann komische Entwicklungen. Wir haben ja einzelne Tabellenfelder im Mietspiegel, wo die Miete gesunken ist. Bei der Gelegenheit vielleicht, bevor wir das vertiefen, es wird ja immer mit einem neuen Mietspiegel dann veröffentlicht, was die durchschnittliche neue Miete laut Mietspiegel ist. Und dann guckt man sich im Zeitablauf die Entwicklung dieser durchschnittlichen Mietspiegel an. Diese durchschnittliche Mietspiegelmiete hat natürlich jetzt nichts mit dem tatsächlichen Geschehen am Wohnungsmarkt zu tun, weil die ergibt sich eben halt durch die zufällige Besetzung der einzelnen Mietspiegelfelder. Und selbst wenn diese durchschnittliche Mietspiegelmiete steigt, gibt es im Berliner Mietspiegel immer die Besonderheit, dass es einige Tabellenfelder gibt, also für einzelne Baualtersklassen oder Wohnungsgrößen oder Ausstattungsklassen, wo die Miete fällt, was ja besonders sonderbar ist. Ne? Wie kann eine Mietspiegelmiete in einem Tabellenfeld denn fallen in einer Situation, wo wir hier seit 10, 15 Jahren von zunehmender Knappheit und Mietenwahnsinn sprechen? Ja? Und das wiederum kann man eben halt genau, warum das dann empirisch so passiert, kann man eben halt genau damit wieder erklären, dass da halt so ein komisches Konglomerat an Mieten einfließt. Das hat auch damit was zu tun, dass man in Berlin zum Beispiel keine Makrolage hat. Also man hat jetzt nicht so eine Einteilung, zum Beispiel könnte man ja sagen, man nimmt die Innenstadt, also innerhalb S-Bahn-Ring und außerhalb S-Bahn-Ring, dass man wenigstens mal so 2 Makrolagen hat. Das hat man nicht, man hat nur Mikrolagen. Das heißt, eine vergleichbare Lage, also ich sage jetzt mal in der Nähe von einem Park und in der Nähe von der U-Bahn, ob die jetzt in Mitte, in Marzahn, in Prenzlauer Berg oder in Spandau, ist es dann völlig egal. Und so erklärt sich natürlich, dass es da manchmal zu komischen Sprüngen gibt. Weil es ist natürlich so, dass sehr hochwertige Wohnungen, gleichen Baualters, gleicher Wohnungsgröße und ähnlicher Ausstattungskategorie. Die stehen halt im Prenzlauer Berg, aber die stehen auch in Marzahn und die haben natürlich einen völlig anderen Marktwert. Da wird keiner widersprechen, aber die sind halt zufällig im selben Mietspiegelfeld. Und jetzt ist es ja so, dass ja, wie schon erwähnt, nicht alle Mieten einfließen, sondern nur die jüngst erhöhten oder neu vereinbarten Mieten. Wenn jetzt also zufällig bei einer kommunalen Wohnungsgesellschaft sehr viele Mieten neu vereinbart werden in einem Mietspiegelfeld, was so auch im Prenzlauer Berg nicht untypisch ist, dann kann es halt passieren, dass dadurch die Miete fällt von Mietspiegel zu Mietspiegel. Ne? Weil man betrachtet ja keine Zeitreihe von immer denselben Wohnungen in jedem Mietspiegelfeld, sondern es ist mehr oder weniger Zufall, welche Preise gerade verändert wurden, wo jemand ein- und ausgezogen ist, wo eine Bestandsmiete erhöht wurde. Und so kann es eben passieren, dass so ein Mietspiegelfeld auch einfach mal eine niedrigere Miete ausweist.
So, wir waren jetzt gerade dabei, dass du das en Detail erklärt hast. Das klingt für mich sehr gewürfelt, was da gemacht wird teilweise, und erinnert mich so ein bisschen an mein erstes Semester im VWL auch. Ich bin jetzt mal böse, nimm es mir nicht übel, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So komme ich mir gerade vor bei dem, was du erzählt hast.
Ja, also das Problem ist halt einfach, es muss da gar kein Betrug stattfinden. Es kann halt einfach durch die Mechanik des Mietspiegels, ne, dadurch, dass nur gedeckelte oder nur regulierte Mieten einfließen, dadurch, dass es keine Makrolage gibt, sondern nur Mikrolagen, dadurch, dass sich auch Baualtersklassen ändern von Mietspiegel zu Mietspiegel und oft dann eben halt an der Grenze von der einen zur anderen Baualters- oder Wohnflächenklasse die Miete dann um ein paar Euro nach oben oder unten springt, kann das einfach zu sehr heftigen Unterschieden führen, was ein Mietspiegel für meine Wohnung ausweist, die ich vermieten möchte. Das hat nichts mit Betrug oder Manipulation zu tun. Das kommt einfach aus der Mechanik. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, warum ändern sich Baualtersklassen oder Wohnflächenklassen? Ja, das ist natürlich vom Gesetz nicht fix vorgegeben, wie die aussehen müssen. Da kann ich natürlich auch nicht beurteilen, ob da jemand jetzt manipulativ eingreift. Ja, es werden solche Dinge ja immer wieder behauptet, dass sowas absichtlich passiere oder dass es eben halt eine Datenbereinigung gibt. Klar, immer wenn ich eine empirische Erhebung mache, muss ich gucken, ob ich unplausible Daten in meinem Datensatz habe. Die muss ich dann versuchen auszuschließen. Da habe ich natürlich immer das Problem, es gibt halt Mieten, die sind halt untypisch niedrig oder untypisch hoch. Also welche darf ich ausschließen und wo beginnt dann vielleicht doch eine Manipulation? Man muss hier gucken, es wird ja demnächst hoffentlich auch wieder einen Methodenbericht zum neuen Berliner Mietspiegel geben. Leider erscheint der ja immer mit großer Zeitverzögerung, sodass man das nicht schnell nachlesen kann. Da wird man sehen, wie es jetzt dieses Mal genau zu den Baualters- und Wohnflächenklassen und zu den Ausstattungsmerkmalen gekommen ist. Das wird vielleicht hier ein bisschen weiterhelfen, um Dinge zu verstehen und einordnen zu können. Aber klar, das große Problem ist halt, so ein Mietspiegel ist halt einfach eine Krücke. In der Zeit vor der Mietpreisbremse, als der Mietspiegel nur in Anführungsstrichen dazu da war, dass man bei Bestandsmietenerhöhungen eine Einigung findet, da war das vielleicht weniger dramatisch, weil man wusste ja, okay, irgendwann werde ich die Wohnung neu vermieten können, dann kann ich mich tatsächlich an der Marktentwicklung orientieren. Das ist natürlich jetzt durch mit der Einführung der Mietpreisbremse nicht mehr möglich, sodass ich also, wenn ich in einer unglücklichen Tabellenfeld lande mit meiner Wohnung, die ich vermiete, kann es mir halt wirklich passieren, dass ich faktisch über Jahre hinweg keine Mieterhöhungsmöglichkeiten habe.
Gut, das müssen wir, glaube ich, einfach so hinnehmen. Also ich glaube, da ist ganz kurz zum politischen Willen. Warum macht die Politik das so? Wir haben ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diesen Betrachtungszeitraum von 4 auf 6 Jahren erhöht, eben auch, um nochmal die Miete zu dämpfen. Warum macht die Politik das? Plus, und da muss ich an diesen Mini-Vortrag von dir, wo ich dich kennengelernt habe, denken. Was macht das auch überhaupt mit unserer ganzen Gesellschaft? Da weil ich mit 8 Euro Kaltmiete und einer Steigerung, hast du ausgerechnet, von 2,5%, die ich maximal habe. Du weißt besser, wo die Inflation gerade ist. Die wird auch irgendwo zwischen 2 und 3% liegen. Ich kann doch eine Immobilie ganz ehrlich nicht für 8 Euro den Quadratmeter bewirtschaften, nachhaltig. Da hast du ja auch gesagt, also je nachdem, wie ich es rechne, aber ich brauche ja ganz häufig eigentlich, gerade bei den Vorgaben, die jetzt immer mehr gemacht werden, teilweise das Doppelte eigentlich, um eine Immobilie nachhaltig bewirtschaften zu können.
Ja, das Problem ist halt einfach, die Politik sucht natürlich nach schnellen Lösungen und schnell heißt eben halt innerhalb einer Wahlperiode. Und es ist sehr, sehr einfach, eine Mietpreisbremse einzuführen, aber es ist eben halt nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, eine Mietpreisbremse wieder abzuschaffen. Ja, weil wenn man erstmal, wenn es erstmal Menschen oder Haushalte gibt, die davon profitieren und man die Mieterschaft davon überzeugt hat, dass es ihnen besser geht mit der Mietpreisbremse. Es gibt ja welche, die davon profitieren oder mit einer starken Mietpreisregulierung. Dann wird sich ein Politiker würde ja quasi Selbstmord begehen, wenn man es so sagen will, wenn er so eine Regulierung wieder abschafft. Ja. Und das Problem ist aber, dass es halt viel länger dauert als eine Wahlperiode, bis sich das dann wirklich auch an der Wohnungssubstanz bemerkbar macht. Mieter hat ja oder Vermieter hat ja ganz unterschiedliche Kostenarten. Ne? Er hat Kosten, die jeden Monat anfallen, die muss er auch jeden Monat bezahlen können. Ne? Verwaltung, Reparaturen, was so regelmäßig anfällt. Dann gibt es aber auch andere Kosten, die nur alle paar Jahre anfallen. Ja? Also
ein Aufzug, Modernisierung, neuer zum Beispiel. Ne? Neuer Aufzug zum Beispiel.
Neue Heizung, die Dämmung, die Fenster, das Dach, solche Geschichten. Und dafür muss er natürlich über mehrere Jahre hinweg im Voraus natürlich, wenn man so will, ansparen. Ja, also das Kapital ansparen für diese Maßnahmen. Da kann er natürlich auch ein paar Jahre verzichten. Jetzt haben wir 10 Jahre Mietpreisbremse. Wenn man mal davon ausgeht, dass Dach, Fenster, Heizung vielleicht eher 15, 20 Jahre halten, dann kann man das eine gewisse Durststrecke natürlich durchstehen. Aber irgendwann kommen diese Kosten. Ja, ein großes Unternehmen, was jetzt mehrere hundert oder mehrere tausend Wohnungen hat, da ist natürlich, dann gilt das Gesetz der großen Zahl, die müssen das zu jeder Zeit decken. Die versuchen dann, wie man so hört, natürlich durch eigene Hausmeisterbetriebe, durch eigene Handwerkerbetriebe über die Nebenkosten ihr Geld zu verdienen, um sowas zu überstehen. Aber gerade der kleine Vermieter, der kann das eben nicht. Der kann durchaus mal ein paar Jahre auf kalkulatorische Kosten verzichten, also diese Vorsorge nicht tätigen. Aber wenn dann eben halt die Heizung kaputt geht oder das Dach undicht ist, dann braucht er das Geld. Ja? Das heißt aber halt auch, er wird zunächst mal Reparaturen und Instandhaltung so weit wie möglich rauszögern. Die Substanz wird schlechter. Und das ist das, was man meiner Meinung nach in Berlin auch schon beobachten kann. Die Substanz verlottert. Oder als Ökonom würde ich formulieren, wenn der Staat mir den Preis deckelt oder überreguliert, dann passe ich eben halt meine Wohnung der Qualität an, die man zu dem Preis bekommen kann. Ja? Und dann habe ich eben halt Schimmel und undichte Fenster und keine Wärmepumpe, sondern eine veraltete Heizung.
Also das ist jetzt so ein bisschen Hilflosigkeit, die du bei mir auch hörst, weil alles, was du erklärst, das sind für mich einfachste ökonomische Zusammenhänge. Und da schlackere ich halt einfach mit meinen Ohren. Ich denke, warum verstehen diese einfachen Zusammenhänge? Also das ist ja wirklich nicht schwierig, was du gerade sagst. Also Statistik kann sehr kompliziert sein, aber das, was du gerade sagst, ist ja nun wirklich, würde ich sagen, das kann meine Tochter in der 3. Klasse verstehen. Warum denken dann, also ich möchte jetzt dieses politische Fass gar nicht aufmachen, warum Politiker nur in Wahlperioden denken, das ist mir schon klar.
Ja. Ich möchte jetzt auch nicht über die Politiker herziehen, weil Politiker machen letztendlich ja schon das, was auch zumindest die Lauten oder im Idealfall die großen Gruppen der Bevölkerung wollen. Ne? Und was ja immer gewollt wird, ist, wir wollen den Straßenlärm nicht hören, machen wir die Fenster etwas schalldichter. Jetzt hören wir den Aufzug, machen wir die Aufzugswand etwas dicker. Ja? Und so kommt halt eins zum anderen, ob das jetzt Brandschutz ist oder Schallschutz. Was passiert dem Politiker, der sagt, okay, diese und jene Regelung im Brandschutz ist nicht so wichtig, die schaffen wir ab und am nächsten Tag brennt ein Haus ab und eine junge Familie stirbt da drin. Also macht er das nicht. Ja? Oder wir wollen alle Klimaschutz und Umweltschutz. Also gibt es da mehr Auflagen. Ja? Also das Problem ist, jede dieser einzelnen Maßnahmen, und es gibt quasi jedes Jahr neue Vorschriften, ob die jetzt aus der DIN kommen, dann kommen sie eher vielleicht aus der Industrie und nicht von der Politik, aber oft kommen sie auch aus dem Baurecht, aus dem Baugesetzbuch und aus anderen Vorschriften, macht eben halt das Bauen teurer. Wenn man sich allein die letzten 20 Jahre anguckt, dann sieht man, wir hatten ungefähr in den letzten 20 Jahren 50% Inflation, aber die Baukosten, also jetzt mal ohne das Grundstück, einfach nur die Baukosten sind um 150% gestiegen. Ja, die Baukosten sind dreimal so schnell gestiegen, wie der Verbraucherpreisindex im Durchschnitt für den privaten Haushalt ausweist. So, und diese Kosten führen natürlich dazu, dass notwendigerweise auch Mieten steigen müssen. Die steigen erstmal im Neubau, weil beim Neubau habe ich ja als Vermieter die Wahl. Ich kann sagen, okay, eine Neubauwohnung muss ich für 20 Euro vermieten. Wenn die mir so keiner anmietet, baue ich sie einfach nicht. Wenn ich aber eine Wohnung schon habe, dann sind ja auch meine Reparatur-, Instandhaltung-, Sanierungskosten sind ja dann auch um 150% gestiegen in 20 Jahren. Da habe ich diese Möglichkeit natürlich nicht auszuweichen und zu sagen, dann vermiete ich nicht mehr, weil meine Kosten habe ich ja trotzdem. So, und der Politiker müsste sich jetzt ja eingestehen, dass er, weil er selber die Idee hatte oder weil seine Wähler wollten, dass er diese Politik betreibt, der Politiker müsste sich eingestehen, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Instandhaltungs- und Neubaukosten dreimal so schnell gestiegen sind wie der Verbraucherpreisindex. Und dann müsste er sich ja auch eingestehen, dass dann halt auch die Mieten logischerweise ungefähr dreimal höher sein müssten, als sie halt vor 20 Jahren waren. Und das sind sie ja auch im Neubau. Ne? Nur im Bestand erlauben wir das nicht. So, und da wird natürlich der Politiker einen Teufel tun, zu sagen, unsere Politik ist dran schuld, dass die Mieten so stark steigen. Da ist es doch viel einfacher zu sagen, der böse Vermieter erhöht die Miete. Die Linke plakatiert ja auch solche Plakate. Ne? Die Miete steigt nicht von alleine, dein Vermieter erhöht sie. Aber der Vermieter hat natürlich Gründe, warum er sie erhöht, weil er da keine Verluste machen will. Oder anders formuliert, als Volkswirt argumentiere ich ja ungern über die Kosten, weil die Kosten sind in der Marktwirtschaft eigentlich bei der Preisbildung nicht relevant, sondern bei der Preisbildung ist die Knappheit relevant. Ja? Nur der Politiker hat halt durch seine Politik dafür gesorgt, dass die Knappheit immer größer wurde. Es fehlte an Bauland, Baukosten teurer, Grunderwerbsteuer erhöht und. Ja? Die größere Knappheit rechtfertigt diese höheren Preise. Ja, die größere Knappheit rechtfertigt das und die höheren Kosten machen es auch erforderlich, dass die Miete eigentlich viel höher sein müsste, als es der Mietspiegel ausweist. Und das geht halt eine Zeit lang gut, wie ich versucht habe zu erläutern, aber irgendwann erdrücken die Kosten den Vermieter und dann kommt's eben halt erst noch richtig dicker. Ne? So weit sind wir jetzt ja noch gar nicht. Das betrifft dann nämlich nicht nur die privaten Kapitalanleger, das betrifft dann auch irgendwann die größeren und auch die kommunalen Gesellschaften, die ja ohnehin auch mit Zusatzaufgaben von der Politik bedrängt werden. Auch die kommen natürlich früher oder später in Liquiditätsnöte.
Zu dem Ganzen, was du gerade gesagt hast, kommt noch ein Begriff, den du vorher schon erwähnt hast, den du benutzt hast, der aber nicht von dir kommt. Mietenwahnsinn, hattest du vorhin auch gesagt. Ich sehe diesen Mietenwahnsinn vor allem vor dem Hintergrund, den du jetzt gerade erläutert hast, so gar nicht, weil du hast gesagt, in den letzten 20 Jahren der Verbraucherpreis ist um 50% gestiegen, die Neukosten sogar um 150%. Wenn ich mir nur die Bestandsmiete angucke, die ist, glaube ich, nicht mal um 50% gestiegen. Das könntest du nochmal, wenn du die Zahl parat hast,
ja, also dazu. Das Problem ist halt einfach, es gibt halt nicht die Miete. Der Politiker macht sich natürlich wie viele andere gern einfach und spricht von der Miete, die da steigt. Man muss natürlich unterscheiden, Bestandsmieten, neue Vertragsmieten. Wir haben da aus dem Mikrozensus handfeste Zahlen, wo man sieht, dass Bestandsmieten, die schon von Mietverträgen, die schon 12 Jahre oder älter sind, die sind gemessen an der Inflation sogar gefallen.
Ja.
Also die sind weniger stark gestiegen als diese 50% Inflation. Und dann haben wir natürlich die etwas jüngeren Bestandsmieten und die Neuvertragsmieten, die sind natürlich viel stärker gestiegen wegen der Knappheiten, die ich ja beschrieben habe. Ne? Und im Ergebnis haben wir hier eine Kluft zwischen Bestands- und Neuvertragsmieten, die mittlerweile vor allem halt in Städten wie Berlin, München, Hamburg, aber ganz besonders in Berlin dazu geführt hat, dass keiner mehr seinen Mietvertrag kündigt. Ja, weil jeder weiß genau, ich habe im Moment eine Bestandsmiete für 7, 8, 9 Euro und eine Neuvertragsmiete liegt eher bei 15, 16, 17 Euro. Also kündige ich nicht. Das heißt, wenn ich hier studiert habe, den ersten Job hatte, jetzt habe ich einen Job in, was weiß ich, in Leipzig und ich ziehe jetzt nach Leipzig für den Job dort, werde ich meine Berliner Wohnung nicht kündigen. Weil ich weiß ja nicht, ob mir es in Leipzig gefällt, ob ich den Job behalte oder ob ich wieder zurück will nach Berlin. Also behalte ich die Wohnung. Lasse leer stehen, wenn es sehr günstig ist, kann ich mir es vielleicht leisten. Ich mache eine Untervermietung befristet. Ne? Ich mache Airbnb. Genauso, es gibt mittlerweile den neuen Begriff des Living Apart Together Haushaltes. Ja, das ist so meist über 40-jähriges Pärchen, die aber nicht zusammen wohnen. Jeder hat schon eine Scheidung hinter sich, hat deswegen jeder eine eigene Wohnung. Jetzt finden die sich neu. Früher hätte man gesagt, super, ziehen wir zusammen, sparen wir einen Teil der Miete. Ja, dem ist aber heute nicht mehr so. Heute ist halt die neue gemeinsame Wohnung, wäre wahrscheinlich teurer als die Summe der zwei alten Wohnungen. Also bleibt jeder in seiner Wohnung. Vielleicht wohnt man tatsächlich zusammen in einer Wohnung und hat die andere nur für Gerümpel oder wenn man sich mal gestritten hat. Aber man wird halt sagen, eine neue Wohnung finden wir nicht oder können wir nicht bezahlen, weil sie zu teuer ist. Die Neuvertragsmiete ist zu hoch. Und wer weiß, ob es diesmal gut geht mit unserer Beziehung. Und wenn wir uns trennen, dann steht ja einer von uns auf der Straße oder wir müssen uns weiter eingepfercht in der Wohnung irgendwie friedlich zusammenwohnen. Also wird man die Wohnung nicht kündigen. Und so gibt es ganz viele Gründe, warum die Fluktuation immer geringer wird. Wir reden vom Login-Effekt. Wir bräuchten wahrscheinlich viel weniger Wohnungsneubau, wenn wir der Volkswirt nennt es Fehlallokation, also die falsche Zuordnung von Haushalten und Wohnungen, falsch im Sinne von, es ist ja nicht falsch, jeder darf ja wohnen, wie er will, aber man wohnt ja nur deswegen auf so großer Fläche, weil die Miete dafür so niedrig und zwar unter Marktniveau niedrig ist. Ja? Das heißt, jede Mietpreisregulierung führt ja dazu, dass die Miete niedriger als die Marktmiete, das ist ja der Zweck der Regulierung, aber eine Miete, die niedriger als die Marktmiete ist, führt zu einer höheren Nachfrage. Ist ja logisch.
Ja. Leuchtet mir ein und jedem anderen, nur dem Politiker, nicht? Wieder?
Ja, wenn die Butter nur halb so teuer ist, werde ich mehr Butter kaufen. Auf keinen Fall werde ich weniger kaufen. Und so ist es halt auch im Wohnungsmarkt. Dann wird zwar immer gesagt, der Wohnungsmarkt ist ein spezieller Markt, da kann man nicht so argumentieren. Doch, man kann das so argumentieren. Ohne Frage ist der Wohnungsmarkt ein spezieller Markt. Und natürlich brauchen wir einen gewissen Mieterschutz, weil der Mieter ist ja in seiner Wohnung, wenn man so will, gefangen, wenn er erstmal Bestandsmieter ist. Da hat er sein soziales Umfeld, seine Freunde und so weiter, seine Netzwerke. Da braucht er einen gewissen Schutz. Aber mittlerweile ist dieser Schutz eben überzogen und er führt dazu, dass andere Haushalte, ne, die junge Familie, die eine größere Wohnung braucht, der Student, der nach Berlin zieht, um hier zu studieren, die sich scheiden lassen und jetzt zwei getrennte Wohnungen brauchen, die finden alle keine Wohnung. Auf der anderen Seite haben wir halt welche, die auf viel zu großen Wohnungen wohnen, die beschriebenen Effekte, Living Apart Together, Haushalt und so weiter. Ne? Das ist das große Problem. Durch diese Fehlallokation müsste der Neubau noch viel größer sein als ohne diese Fehlallokation, die durch Regulierung allein verursacht ist. Und wir schaffen es ja noch nicht mal, den rein mengenmäßigen Neubau hinzukriegen in Berlin, den wir ohnehin bräuchten, geschweige denn diesen zusätzlich erforderlichen Neubau, der durch diesen Login-Effekt kommt. Und da muss man halt auch sehen, die Neuvertragsmiete, die aktuell verlangt wird, auch da darf man nicht nur auf Inserate gucken, aber sei es drum, die Neuvertragsmiete wäre natürlich viel niedriger ohne diesen Login-Effekt, weil die ganze Knappheit äußert sich ja in dieser nach oben gedrückten Neuvertragsmiete und wäre weniger Fehlallokation plus mehr Neubau, wäre die Knappheit kleiner, dann wäre auch die Neuvertragsmiete niedriger. Das heißt, es ist eine Spirale, die sich immer weiter nach oben dreht. Je mehr Knappheit, desto mehr Regulierung von der Politik, desto mehr Zusatznachfrage bei den Mietern, desto mehr Login-Effekt, desto noch größer die Knappheit, desto noch geringer die Fluktuation und desto noch höher die Neuvertragsmieten. Das ist so eine Spirale, die sich immer weiter nach oben dreht und die muss man mal durchbrechen.
Ist leider nur nicht so richtig gewollt. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage, wo ich dich als Profi habe, wo ich auch seit Jahrzehnten inzwischen mich frage, wo sind die Sinnhaftigkeit? Wir haben ja einen Mietspiegel und dann gibt es in diesem Mietspiegel immer noch so eine Anlage dazu, wo man irgendwas ankreuzen kann und dann gibt es Positives, Negatives und so weiter und so fort. Und im Mietspiegel selbst steht ja jedes Mal drin, diese Anlage ist nicht Teil des Mietspiegels. Trotzdem nimmt jeder diese Anlage, kreuzt da was an, sei es ein Mieterverein, sei es ein Gericht oder irgendwas und sagt dann, pass auf, wir haben hier eigentlich eine Miete die von 8 bis 10 €, die Miete sind 9 €. Und für mich sind das eigentlich 200 Punkte, die Miete in dem Moment erreichen kann. Aber dadurch, dass ich ja diese 20%-Schritte auch habe, nach oben und nach unten, kann ich ja eigentlich von diesen 200 Punkten gerade mal ein Dutzend in irgendeiner Art und Weise rauskommen in dem Moment. Also für mich ist das ganz schwer nachzuvollziehen, da etwas sogar zu haben, wo steht, das ist gar nicht Teil des Mietspiegels und jeder wendet es trotzdem an.
Ja klar, jeder Vermieter sieht seine Wohnung am oberen Ende und jeder Mieter am genau. unteren Ende. Da wird man sich auch nie einigen. Also das zeigt halt einfach die ganze Schizophrenie des Mietspiegels. Der Mietspiegel leidet unter der Schizophrenie, dass man hier unterstellt, man könne die Miete bemessen. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, es gibt die neue Baumiete, die neue Vertragsmiete, die Bestandsmiete. Das hat aber alles mit Regulierung zu tun, warum die sich unterscheiden. Aber es gibt halt einfach millionenfach unterschiedliche Qualitäten und Präferenzen. Ja? Marktpreise bilden sich eben halt dadurch, dass hunderttausende Mieter, wenn man das jetzt mal bildlich ausdrücken will, sich am Wohnungsmarkt treffen und sagen, die Wohnung finde ich gut, die finde ich schlecht, da bin ich mehr bereit zu zahlen, da weniger. Und der Vermieter sagt, die Wohnung vermiete ich gern günstiger, da will ich aber mehr haben. Und dann findet man sich irgendwo und das ist die Marktmiete. Ja, das könnte selbst mit KI heutzutage ein tolles Computerprogramm wahrscheinlich noch nicht so berechnen, weil die Idee der Marktmiete ist ja, dass am Schluss sowas wie eine effiziente Verteilung, eine effiziente Allokation da ist. Effizient heißt, keiner kann sich verbessern, ohne den anderen zu verschlechtern. Also sprich, es gibt jetzt nicht noch einen Mieter, der wäre mehr bereit, dafür zu bezahlen oder einen Vermieter, der jetzt noch eine Wohnung zur Verfügung stellen würde zu dem Preis. Ja? Also Marktgleichgewicht ergibt sich einfach durch die ganzen Präferenzen und die Angebote, die sich am Markt treffen. Und hier versucht man jetzt, dieses Ganze in ein statisches Gerippe zu pressen und zu sagen, die Wohnung in dem Baualter und die Wohnflächenklasse und von mir aus noch mit der Ausstattung nach irgendwelchen Punkten ist 10,43 Euro wert. Ja, und wenn die aber 3 Quadratmeter kleiner ist, dann ist er halt nur 7,98 Euro wert. Das ist halt nicht so. Ja? Wohnungen sind eben letztendlich noch viel komplexer, als der Mietspiegel ausdrückt. Bin ich im ersten, zweiten, dritten Stock, macht einen Unterschied. Habe ich das Dachgeschoss? Habe ich Nord-Ost-Süd-West-Seite? Ja? Habe ich einen netten oder einen weniger netten Vermieter? All das spielt natürlich auch eine Rolle. Was ist mir wichtig? Will ich möglichst nah am Stadtzentrum liegen und nehme dafür auch ein hässliches Gebäude? Ich sehe es ja nicht, wenn ich selber drin wohne. Oder ist mir halt Stuck sehr wichtig und möchte ich deswegen halt in einer Wohnung mit Stuck wohnen und mit hohen Decken, dann bin ich bereit, dafür mehr zu bezahlen. Das kann man nicht in so ein formales Tabellensystem pressen. Ja? Und das Problem ist dann ja auch durch die Mietpreisbremse, die trifft ja natürlich vor allem die Wohnungen, wo die Marktmiete sehr weit vom Mietspiegel entfernt wäre. Ne? Nämlich mehr als 10%. Ja. Das ist ja eher die Wohnung am Kudamm oder in der Seitenstraße vom Kudamm als die Wohnung in irgendeinem Plattenbau. Ja? Aber wer wohnt denn in diesen Wohnungen? Das sind ja tendenziell, und auch dazu gibt es ja auch stichhaltige wissenschaftliche Untersuchungen, die es auch belegen. Es sind ja gerade die Gut- und Besserverdiener, die in Wohnungen wohnen mit einer überdurchschnittlichen Marktmiete, überdurchschnittlich gemessen am Mietspiegel. Denen hilft man. Und der Geringverdiener profitiert am wenigsten von einer starken Mietpreisregulierung. Ganz im Gegenteil, er ist eher der Verlierer, weil er derjenige ist, der dann in der Warteschlange nicht zum Zuge kommt.
So, das allerletzte, was ich jetzt nochmal reinbringe, Rainer, das ist einfach so eine Idee, die ich für mich mal entwickelt habe, für die ich auch schon Kritik bekommen habe, wenn ich die mal so diskutiert habe. Ich persönlich bin ja dafür, um diese Effekte, die du da gerade beschreibst, auszuhebeln, zu sagen, lass uns das Mietrecht doch einmal komplett ändern und so ein Mietverhältnis endet einfach nach 4 oder 5 Jahren. Und dann kann ich mich zusammensetzen mit meinem Mieter, mit meinem Vermieter und zu sagen, was ist es mir denn jetzt eigentlich wert, hier weiter zu wohnen oder auch nicht? Was für mich auch ganz viele Rechtsstreitigkeiten befrieden würde, weil man sich untereinander ganz anders verstehen müsste und gucken. Ich unterstelle mal, die meisten Menschen, die wollen gar keinen Ärger haben mit ihrem Mieter oder Vermieter, also aus beiden. Und wenn ich dann hingehe und sage, okay, ich habe jetzt hier einen Mieter als Vermieter, mit dem habe ich überhaupt gar keine Probleme die letzten 4 oder 5 Jahre. Und ich könnte meine Miete jetzt locker auf 17 Euro erhöhen, aber 14 Euro reichen mir ja auch, weil dafür habe ich da einen netten, mit dem ich überhaupt gar keine Probleme habe. Das würde, finde ich, wahnsinnig viel befrieden in dem Moment und gleichzeitig umgekehrt, der Mieter, der einfach sieht, oh, da kommt mir auch jemand entgegen und wenn ich mich vernünftig verhalte, dann schlägt sich das auch auf meinen Mietpreis in dem Moment wieder. Also ich finde diese Idee, dieses Mietrecht, was wir haben, eigentlich auch mal komplett zu überdenken. Ich finde das großartig. Ich weiß, dass ich damit nicht auf viel Gegenliebe stoße bei den Größten, aber dein Statement dazu hätte ich noch gerne, vor allem vor dem Hintergrund, den du ja gerade genannt hast, weil so kann ich ja wirklich die Marktmiete für die Wohnung berechnen in dem Moment, weil ich regelmäßig dazu gezwungen bin, den Markt zu sondieren, um zu sehen, ja, das passt oder das passt nicht.
Also ich finde es als theoretisches Denkmodell inspirierend. Es ist ja das angelsächsische Hire and Fire Modell, aber es entspricht nicht der deutschen Mentalität und es entspricht nach meinem Gefühl auch nicht dem Maß an Mieterschutz, der vielleicht doch sinnvoll wäre. Ja, so.
Du unterstellst dir, dass jeder Vermieter eine Gewinnmaximierung haben möchte. Und also, das sage ich eben nicht.
Also, ja, pass auf. Das Ganze fände ich allenfalls dann diskussionsfähig, wenn wir einen Wohnungsmarkt hätten, wo sich auch das Angebot flexibler anpassen könnte. Ja? Das Problem ist halt, dieser Mieter, mit dem ich dann nicht gut zurechtkomme, der würde ja in der heutigen Situation, könnte ich den nach 5 Jahren kündigen, dann steht er auf der Straße und findet tatsächlich lange nichts. Hätten wir einen Wohnungsmarkt, wo es ausreichend Bauland gibt, wo Genehmigungen in Tagen oder Wochen und nicht in Monaten oder Jahren erteilt werden, ja, wo es keinen Bürgerprotest gegen Neubau gibt, aus guten und schlechten Gründen, wo Baukosten nicht dreimal so schnell steigen wie Verbraucherpreise. Also hätten wir einen Markt, wo das Angebot flexibel und schnell reagieren könnte. Allenfalls dann wäre dein Modell diskussionswürdig. Aber ich wäre ja schon froh, wenn wir wieder dahin kämen, dass eben halt nur Bestandsmietenerhöhungen reguliert werden. Ja? Und da könnte ich mir durchaus, aber das ist jetzt nochmal eine Stunde neues Thema, eine Verbesserung gegenüber dem Status quo des Mietspiegels vorstellen, um das konfliktfreier und vor allem auch kostengünstiger, das kostet ja auch Hunderttausende Euro, so einen Mietspiegel zu erstellen. Aber nochmal, ich wäre froh, wenn wir einfach bei Neuvertragsmieten schon etwas freier wären, also idealerweise dort eben die Marktmiete verlangen könnte, weil derjenige, dem ich als Vermieter eine Wohnung neu vermiete, der hat ja die Wahl, mein Angebot anzunehmen oder nicht. Derjenige, der in meiner Wohnung schon wohnt und einen Vertrag hat, der hat eben halt schlechte Karten, wenn ich als Vermieter die Möglichkeit habe, ihn einfach von heute auf morgen oder auch innerhalb von 3 Monaten oder was auch immer auf die Straße zu setzen. Also da würde ich schon nochmal anders vorgehen, aber man kann auch da natürlich eine flexiblere, eine bessere Regulierung einführen, die nicht so starr ist und nicht zu solchen Login-Effekten führt, eben wie der Mietspiegel. Aber wie gesagt, nochmal, das Ganze muss immer zusammengedacht werden. Weniger Regulierung wäre sinnvoll, aber ist nur dann machbar, wenn wir auch ausreichend Wohnungen bauen. Ja, das heißt, wäre ich König von Deutschland oder von Berlin oder zumindest Bauminister oder was auch immer, ich würde halt als erstes ein Investitionsprogramm auflegen, was es in sich hat und was nicht nur so heißt, was nicht nur Bazooka, Doppelwumms oder Rambo-Zambo heißt, sondern auch macht. Und wenn ich dieses Bauprogramm habe, und das muss man dann auch über 5, besser 10 Jahre, muss man das sich entwickeln lassen, dann kann ich 2, 3 Jahre später auch anfangen, Schritt für Schritt, aber angekündigt, die Mietpreisregulierung zurückzufahren. Ja? Ich glaube, nur so kriegen wir es in Deutschland und vor allem in Berlin friedlich hin. Man kann jetzt natürlich nach Argentinien gucken, da hat man das Ganze etwas mehr so nach dem Big Bang-Verfahren gemacht. Sowas hatten wir in Deutschland auch schon mal nach dem Krieg, als Ludwig Erhard die Preise freigegeben hat. Das führt halt zu Verwerfungen, die, glaube ich, unsere Demokratie und vor allem die Berliner Stadtgesellschaft, die ja doch sehr speziell ist, nicht verkraften würde.
Gut. Danke auch für die Kritik.
Jetzt bist du der Neoliberale und ich bin der Soziale. Tut mir leid.
Du, alles gut. Es war ja auch sehr radikal, der Vorschlag, aber finde ich gut. Ja. Rainer, vielen Dank.
Nein, man muss die Bandbreite diskutieren. Ja, auf jeden Fall muss man die diskutieren. Ja.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich persönlich fand es sehr spannend. Würde mich freuen, wenn wir vielleicht auch das ein oder andere Thema, also ich glaube, wir könnten uns 2 Tage hier zusammensetzen und das Ganze oder andere Themen noch, wenn du dann nochmal zur Verfügung. Aber ich danke dir wirklich für deine Zeit und freue mich über jeden Zuhörer, der da war. Und wir werden sehen, wie es weitergeht, werden es beobachten und vielleicht auch noch, das finde ich ja auch stark, dass die Begründung, die ja eigentlich vorliegen müsste für diesen Mietspiegel, dass die erst viel später kommt. Vielleicht, wenn das draus ist, dass wir dann nochmal so einen kurzen Nachgang machen, wenn du dir das durchgelesen hast, wo eigentlich die Stärken und Schwächen von dem Ganzen sind. Das finde ich ja dann auch interessant, damit die Leute wissen, wo geht es überhaupt drum.
Bis dahin haben wir dann wahrscheinlich auch die neuen Wahlergebnisse für Berlin vorliegen und meine Prognose ist, die Regulierung wird dann nicht weniger werden.
Ja, das fürchte ich auch. Rainer, vielen Dank und
ja,
einen schönen Tag noch.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du uns kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind bei iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb freuen wir uns über 5 Sterne und im Idealfall auch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was möchtest du sonst noch hören? Themen, Interviewpartner? Schau doch auch mal bei Facebook und Instagram vorbei und sicher dir dein kostenloses Hörbuch unter www.verwalterberater.de/buch. Herzlichen Dank!